Heute in der Folge habe ich einen Gast bei mir in der Runde, der im Bereich der Konstruktionsdienstleistung tätig ist, und zwar im speziellen Bereich der Konstruktion von Gussteilen oder überwiegend von Gussteilen. Aus Gingen an der Brenz, Hans Schock, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir gehen heute mal so ein bisschen, nachdem der Hans sich kurz vorgestellt hat, auf die Themen ein, wie er LinkedIn nutzt oder wie er generell Social Media nutzt, um an Wunschkunden, Bestandskunden dran zu kommen oder generell seine Erfahrung aus den letzten Monaten bzw. Jahr oder dem letzten Jahr der Selbstständigkeit in Kombination mit den Kanälen. Hans, herzlich willkommen.
Schön, dass du hier bist. Danke erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, weil auch mal die so über den Podcast ist für mich auch komplett neu.
Okay.
Kurz zu meiner Person, also ich bin jetzt mittlerweile 54 Jahre alt, habe in der Konstruktion jetzt ja 26 Jahre Erfahrung, habe da den Großteil davor im Gussbereich verbracht, also über Teilekonstruktion, Lieferantenauswahl, alles quer durch, habe auch ganze Systeme dann mit konstruiert. Das ging wirklich von der Medizintechnik über Automotive, Konsumgüter, ja, zum Beispiel Markise oder Raumluftstähle, über alles, alle Bereiche quer durch.
Du hattest eingangs, hattest du gesagt, du kommst ursprünglich, also bist jetzt seit knapp einem Jahr selbstständig, also hast dein eigenes Unternehmen in dem Bereich und hast ja in den letzten 25 Jahren wahrscheinlich das ein oder andere gesehen oder vor allem die ein oder andere Entwicklung mitgemacht, jetzt gerade in deinem Bereich. Wir hatten ja eingangs im Vorstellungs- oder in der kurzen Runde vorher, hatte ich ja gesagt, meine einzige Berührung mit Gusskonstruktion oder mit Guss an sich war mal in der Weiterbildung zum Maschinenbautechniker. Und das Thema Guss und ich sind nicht so gute Freunde geworden. Irgendwie war es für mich immer ein bisschen fremd. Und einmal tatsächlich habe ich in der Konstruktion ein Falzbett als Gussform konstruiert. Für, ich glaube, das war für den VW Passat CC 2017 müsste das gewesen sein, für das Pilotwerk in Emden. War meine erste Erfahrung mit einem Falzbett, mit der Konstruktion mit Freiformflächen und dann noch in Kombination mit dieser ganzen Thematik, die halt mit Guss zusammenhängt. Aber es hat anscheinend funktioniert und die Prototypen sind gefertigt worden. Also ich habe mal keine Klagen gehört.
Das ist doch schon mal gut, weil in der Regel ist es so, Gussteile sind ja auch nicht so kompliziert, wenn man mal die grundlegende Sache weiß. Man muss ja auf den Formschräge achten, man muss ja dran denken, dass man später entweder am Anfang gleich mit den Formschrägen konstruiert oder später die Formschräge drauf machen muss, damit man dann ja nicht irgendwie in Platzprobleme kommt mit den anderen Bauteilen, die dann irgendwo immer Getriebe zum Beispiel drin laufen oder in einer Wanne einfach, das sind ja auch noch andere Teile, die mit neu spielen. Und dann ist die Konstruktion letztendlich wie für ein Frästeil, nur aber, dass man in der Form ein bisschen freier ist. Man macht vieles mit Freiformfläche, aber oft reichen auch die ganz normale Features.
Ja, ich glaube, das sind halt noch andere Sachen, die halt nachher die Erfahrung dann noch mit sich bringen. Also ich würde jetzt behaupten, wenn ich jetzt als Guss-Greenhorn irgendwie in den Bereich reinstarten würde, hätte ich halt schon Schwierigkeiten, weil ja auch viele Sachen da beachtet werden müssen, die du so in der reinen mechanischen Konstruktion gar nicht hast. Abkühlzeiten vom Guss, wie muss so ein Angusssystem gestaltet werden, damit halt eben zur richtigen Zeit die richtige Menge an Material an den Ecken ist, wo es halt hin muss.
Ja, du musst viele Sachen kommen vom Lieferant. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, ja, wenn man die ganze Gussart, also Spritzguss, Druckguss, Kokiler Sandguss mitnimmt, habe ich garantiert schon 60, 70 Firmen gesehen und habe dann mit sehr vielen auch mich ausgetauscht. Und du kriegst mit der Zeit ein Gefühl dafür, wo du zum Beispiel Fließrippen noch machen musst, wo was für Wandstärke du nehmen kannst, wo du vielleicht ein bisschen größere in Formschräge machst, wo du vielleicht ein bisschen kleinere in Formschräge machen kannst. Und ich sag mal, ich für meinen Teil sage, ich kann 90% vom Gussteil fertig machen. Mhm. Die letzten 10% macht der Lieferant Das sind nämlich genau die Sachen, wie das Angusssystem, wo muss er gegebenenfalls Speiser setzen, wo muss er Entlüftung setzen, wo kommen vielleicht doch noch ein paar Fließrippen rein, die man jetzt noch nicht so am Anfang auf dem Schirm gehabt hat, wo muss man vielleicht Wandstärke ein bisschen erhöhen. Solche Sachen, das macht alles dann der Lieferant voll oder das passiert in der Zusammenarbeit mit dem Lieferant. Und wenn man da mit den Leuten richtig spricht und sich auch die Zeit nimmt, dann bekommt man wirklich ein richtig gutes Gefühl dafür, wie die Sache funktioniert, wo man aufpassen muss. Und man überlegt sich dann schon vorher, wo man vielleicht auch angießen kann bei den Teilen.
Da sind ja auch viele Faktoren wie die Festigkeit, wo du gerade eben angesprochen hast, mit den Wandstärken oder so. Das muss ja von irgendwem, also ich weiß gar nicht, machst du die Festigkeitsberechnung für die Teile dann auch noch mit in dem Falle oder es fällt das jetzt gar nicht in deinen Aufgabenbereich?
Ja, Festigkeitsberechnung mache ich in der Regel nicht. Die meisten Bauteile, die ich habe, ist das auch nicht notwendig. Einfache Festigkeitsberechnung kann ich immer machen, aber sobald du was Größeres berechnen musst, wie Bauteile vielleicht auch zusammenspielen, da brauchst du wieder spezielle Programme. Mit den speziellen Programmen musst du dann regelmäßig arbeiten und da habe ich einfach zu wenig dafür. Da würde ich vielleicht einmal im Jahr so ein Programm brauchen. Und dann fängst du wieder bei null an und das rechnet sich nicht.
Ja, und wenn man überlegt, wie teuer die sind. Also ist ja, steht auf einem anderen Blatt. Ich weiß gar nicht. Ich hatte gerade eben mal geguckt, mit welchem System du unterwegs bist. Das ist ja auch gängig in der Maschinenbaubranche, aber da gehen ja auch teilweise die Lizenzpreise hoch bis auf große fünfstellige Beträge. Und ja, wir hatten damals in der Konstruktion ein FEM-Tool und da hat, glaube ich, die einmal Lizenz, die war schon irgendwo bei 70.000 Euro. Und wenn man es einmal im Jahr braucht, kann sich ja, glaube ich, jeder zusammenrechnen, dass das keinen Sinn macht.
Genau.
Und ja, wir haben halt
Also
dann
auch,
auch in.
ja, auch genau bei der Lizenz zum Beispiel ist es so, ich arbeite hauptsächlich mit zwei CAD-Systemen, das ist SolidWorks und Creo. Bei manchen Kunden, da kriegt man das komplette System gestellt, bei anderen muss ich es selber haben. Von dem her ist es ja alles bereitzustellen sehr schwierig und vor allem, es reicht in der Regel ja so Mittelklasse-Lizenz. Und die sind von der Kosten her noch überschaubar. Da kann man das machen.
Ja, aber ich glaube, das sind auch so Punkte, also wo wir gerade eben auch das Thema Selbstständigkeit hatten, als du dann irgendwo den Schritt gewagt hast in die Selbstständigkeit vor einem Jahr ungefähr. Ja klar, musst du natürlich dann auch gucken, welche Einmalinvestitionen hast du halt, bevor du überhaupt starten kannst. Also jetzt in meinem Fall kann man ja wirklich sagen, ja, was brauche ich denn? Ich brauche einen Laptop, ich brauche einen Internetzugang im schlimmsten Fall. Klar, sind bei mir auch noch diverse Tools, die dann auch deutlich ins Vierstellige gehen, aber ich kann ja erstmal so starten in dem Bereich. Und bei dir oder generell, wenn ich jetzt sehe, ich habe zwei, drei im Netzwerk, die sich im Bereich der Fertigung quasi selbstständig gemacht haben. Ja, so eine CNC-5-Achs, die stellt man sich halt auch nicht mal gerade unter den Christbaum.
Nee, das nicht. Und bei mir war es ja so, ich habe über einen Bekannten zum Beispiel mein Equipment wie Laptop und das ganze Sach habe gebraucht, aufgearbeitet bekommen, wo ich weiß, okay, die Qualität ist wirklich sehr gut, weil er selber auch in einer großen Firma als in der IT arbeitet. Und das war dann da die Investition so mal, ich sag mal, um die Hälfte in etwa von dem, was es normal kosten würde, wenn man es gleich neu kauft. Und dann auch die Software. Ich hatte noch Glück bei SolidWorks zum Beispiel. Die haben letztes Jahr im Ende Juni aufgeschlagen. Da konnte ich gerade noch das Paket günstiger kaufen. Und das hat auch damals ja, 50% ausgemacht.
Ja, Wahnsinn.
Also da bist du sonst am Anfang relativ schnell dabei mit große Summe oder relativ große Summe, die du erstmal wieder reinarbeiten musst.
Ja, ich glaube, das ist auch das große Problem. Also jetzt gerade in meinem Fall, als ich gesagt habe, so, okay, jetzt starte ich in die volle Selbstständigkeit, da war einfach de facto dieser Kundenstamm noch gar nicht da, dass ich hätte sagen können, ich weiß, okay, es kommt jetzt jeden Monat Summe XY rein, dass sich das Ganze irgendwo trägt. Und ist ja bei dir dann, ich meine, du hattest eben im Vorgespräch gesagt, du hattest einen konkreten Auftraggeber, der gesagt hat, okay, wenn du das jetzt weitermachst, dann gehen wir mit. Aber ist ja dann trotzdem irgendwo ein bisschen Glücksspiel. Ich meine, wir wissen alle, wie es läuft. Dann muss nur irgendwas dazwischen kommen. Ja, und dann ist so eine Zusammenarbeit ruckzuck beendet. Dann steht man halt da.
Ja, natürlich, das geht schnell und ich bin auch froh, so wie es gelaufen ist, dass ich wirklich den Kunden am Anfang GitHub. Ich habe dann über die gleiche Firma noch einen zweiten Auftrag bekommen, relativ zügig. Und bis ich dann aber noch nochmal einen Kunde bekommen habe, ist dann Dezember geworden. Das heißt, da war dann wirklich ja, ein halbes Jahr praktisch, wo ich nichts hatte. Zusätzlich, wenn ich da jetzt von null angefangen hätte und ohne einen Kunde gestartet, das wäre wirklich sehr schwierig gewesen. Das wäre, die Zeit hätte ich nicht überbrücken können.
Ja, gerade auch jetzt im Moment in der Zeit. Also wie du auch vorher sagtest, sind ja jetzt auch einige Unternehmen dabei, denen geht es halt im Moment vielleicht nicht ganz so gut. Und jetzt sagtest du ja am Anfang, deine Auftragslage ist halt im Moment doch so, dass du sagen kannst, läuft alles in die Richtung, wie du sie dir vorgestellt hast. Aber so sieht es ja lang nicht bei allen aus. Also gerade ja, gerade im Maschinenbausektor, wo halt alles teurer wird, die Zuliefererteile werden teurer, du musst halt sehen, dass du trotzdem irgendwie noch wettbewerbsfähig bleibst. Ich glaube, gerade dann in dem Moment ist es halt unheimlich schwierig. Also ich glaube, wenn du einmal in diese Preisspirale reingekommen bist, dass du immer deinen Auftrag bekommst, weil du halt irgendwie versuchst, der günstigste zu sein, geht es halt irgendwann in die Hose.
Ja, genau. Also ich bin in der Preisspirale Gott sei Dank nicht drin. Also ich hab von vornherein gesagt, unter einem gewissen Betrag arbeite ich gar nicht, weil das lohnt sich für mich nicht. Das mache ich wirklich. Wenn jetzt ein guter Bekannter kommt, klar, und er sagt, er hat einfach nicht so viel, dann macht man auch mal was für weniger. Aber das sind dann wirklich die Leute, mit denen man schon lang zusammengearbeitet hat oder die man so kennt. Oder auch mal ein Startup, wenn ein Startup fragt, ja, wir bräuchten da kurz was, wir haben aber jetzt nicht so großes Budget, da mal helfen, wenn das was ist, was mich interessiert. Mache ich auch mal für weniger, aber das sind eben wirklich Ausnahmen. In der Regel gehe ich von meinen Stundensätzen, die ich möchte, oder von meinem Mindeststundensatz nicht runter. Und das ist auch gut so, weil ich bin ja auch nicht ein Anfänger, sondern ich habe ja auch gewisse Erfahrungen und kann natürlich auch nicht nur ja, jetzt bei dem Produkt helfen oder bei dem Teil, wo ich dann konstruieren soll, sondern ich gucke ja auch über alles drüber mal und wenn mir irgendwo was auffällt, dann gebe ich das natürlich auch weiter. Mache dann auch gleichzeitig mit den Mitarbeitern, wo mit denen Zusammenarbeit, auch so ein bisschen eine Schulung, mehr oder weniger, dass sie auch sich dann im Guss zum Beispiel besser auskennen, wenn sie da noch Defizite haben.
Ja, ich glaube, das ist halt auch am Ende des Tages, wenn man, also man merkt halt ja, alles, was irgendwo so auf eine Stunden- oder auf einen reinen Stundenfaktor runtergerechnet wird, führt am Ende des Tages eigentlich dazu, dass man sich selber irgendwie veräppelt, um es mal so zu sagen. Weil du wirst ja ganz logischerweise, du wirst ja durch deine Erfahrung besser, du wirst durch deine Erfahrung schneller bei zunehmender Qualität deiner Arbeit. Und wenn du das dann halt irgendwo auf die Stunde runterrechnest, dann freut sich dein Kunde, weil er weniger bezahlt, aber du musst ja mehr Arbeit leisten, um dann im Ende wieder auf das Gleiche hinauszukommen. Oder du bist von Anfang an so, dass du sagst, ja, ach komm, hier erfasse ich jetzt mal noch 2 Stunden mehr, hier erfasse ich jetzt mal noch 5 Stunden mehr, um halt irgendwie auf deine Sätze wieder drauf zu kommen. Also ich weiß halt nicht.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall die falsche Spirale. Also gute Arbeit muss auch bezahlt werden, egal in welchem Bereich. Und dann kommt immer, im Endeffekt kommt es dann für beide gut raus, weil es ist schon wie eine Win-Win-Situation. Die meisten Kunden haben einfach gerade zu wenig Konstruktionskapazität, um das alles abzufangen oder haben nicht die Expertise. Und genau für solche Sachen sind ja so Freelancer wie ich jetzt da, dass man genau da helfe und unterstütze. Und das ist wichtig.
Ja, das ist auch noch ein Punkt, was du eben sagtest. Also ich habe auch von Anfang an direkt gesagt, also bei mir wird es so gesehen keine Stundenpreise geben, weil ich habe lieber, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe lieber weniger Kunden, dafür aber die, wo ich weiß, die stecken auch genug Energie von sich aus da rein, dass das Ganze halt weitergetrieben wird. Und ich will halt auch meinen Fokus auf die Kunden setzen, die eben genau diese Philosophie leben, dass ich sage, dann investiere ich lieber ein bisschen mehr Zeit in ein Kundenprojekt rein, weil ich weiß, dass das nachher Früchte trägt, als dass ich irgendwie auf Biegen und Brechen versuche, 20 irgendwie gleichzeitig zu bedienen und werde aber keinem davon gerecht. Also da hat ja am Ende des Tages auch keiner was von.
Ja, genau, das ist auch richtig. Und gut, bei mir ist es aber so, das meiste läuft auf Stundenbasis, weil einfach Konstruktionsleistung letztendlich schwer einzuschätzen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, für ein Projekt, ich brauche jetzt 30 Stunden dafür. Das gibt es auch schon, dass ich die Angebote dann auf 30 Stunden oder so mache, weil wenn man sagt, okay, so um den Dreh herum wird es sein. Aber in der Regel ist es so, dass dann immer noch, da kommt da noch was, da kommt da noch was, dann dauert es länger wie geplant und da muss da noch was umkonstruiert werden. Und deswegen läuft es da gut, auch auf Stundenbasis, wobei das wirklich so ist, ja, wenn man mal eine Viertelstunde zu viel abrechnet, dann macht man beim nächsten Mal ist dann eine Viertelstunde zu wenig. Also das, da scheißt man nicht, weil einfach auch die Arbeit im Vordergrund steht und dann,
Genau.
dass der Kunde zufrieden ist. Weil letztendlich habe ich nur Arbeit, wenn meine Kunden zufrieden sind.
Ja, richtig. Also die Philosophie, die gerade, sage ich ja, glaube ich, in fast jeder zweiten Podcast-Folge ist in dem Marketing-Sektor, wo ich mich jetzt aufhalte, leider ein bisschen in Verruf geraten, weil halt viele, also ich spreche damit jetzt mal vorzugsweise ganz provokant die an, ja, so gerade mit der Schule fertig geworden, 20, ich werde jetzt im Bereich Marketing, ich kenne mich ein bisschen auf Social Media aus und dann mache ich den, dann fange ich an, Kaltakquise zu machen, schreibe hier eine Nachricht, schreibe da eine Nachricht, irgendwann fällt schon einer ab und geht mit mir in die Kooperation. Dann fallen da Sätze an, Stundensätze oder einfach Projektsätze, wo ich mir denke, nicht schlecht, aber da wird halt nicht abgeliefert. Und das ist genau eins zu eins das, was ich von meinen Kunden gespiegelt bekomme, von fast 90%. Dass die sagen, wir sind einfach hellhörig geworden, wenn es ums Thema Marketing geht, weil wir da einfach schon so viel Geld verbrannt haben für 0,0 Wert, den wir zurückbekommen haben. Und ja, das ist halt so, ich meine, da bin ich vielleicht irgendwie allein auf weiter Flur, aber gerade für den Bereich Maschinenbau und Handwerk, wo ich ja auch dann zumindest mal herkomme und die, keine Ahnung, 15, 16 Jahre Erfahrung aus der Praxis habe, da will ich es halt einfach anders machen. Also ich will erstens mit denen über Themen sprechen können, wo ich mich selber mit auskenne. Und ich will halt auch dafür sorgen, dass die auch verstehen, was wir machen. Also nicht nur, ja, wir machen jetzt mal die Strategie und wir machen jetzt mal die Strategie, sondern wirklich an Zahlen belegen, ich würde jetzt diese Strategie fahren, um die Erfolge zu erzielen, weil ich gesehen habe, dass der Wettbewerb XYZ das macht und so könnten wir den vielleicht irgendwo abhängen, könnten die Website besser sichtbar machen, den Kanal besser sichtbar machen. Und so halt das Ganze gemeinsam mit dem Kunden aufbauen. Also auch diese
Natürlich.
Strategie, muss ich sagen, wo dann viele sagen, ja, wir machen dann so einen Jahresvertrag. Ja, es sorgt für eine Sicherheit bei den Dienstleistern. Also klar, würde viel ruhiger schlafen können, wenn ich mit jedem Kunden einen Jahresvertrag machen würde. Aber ich habe doch nichts davon, wenn ich den ein Jahr betreue oder der mir ein Jahr Geld bezahlt, der ist aber nur einen Monat zufrieden und muss noch 11 bezahlen. Das erzählt sich halt auch rund.
Ja, genau, und so ist bei mir auch. Also die meisten Verträge, die ich jetzt habe, die sind auf Stundenbasis, die sind ja für bestimmte Projektzeit, da haben wir, man hat mal abgeschätzt, so für die Phase brauchen wir so und so viele Stunden. Und wenn dann die Phase vorbei ist und man hat die Stunde nicht aufgebraucht, dann werden die restlichen Stunden, die verfallen dann sozusagen, die werden auch nicht abgerechnet. Dann kommt für die nächste Phase, macht man dann ein neues Angebot. Und dann arbeiten wir darauf weiter. Oder bei einem Kunde war es jetzt so am Jahresende, er hat gesagt, zum Jahresende schließen wir den Auftrag und machen dann praktisch sofort einen Folgeauftrag, der dann wieder startet. Das sind eigentlich die Sachen, wo am besten funktionieren. Und auch so, ich habe einen Auftrag gehabt, da haben wir 40 Stunden geschätzt, das sind letztendlich, was er braucht. Insgesamt waren es vielleicht so 28 Stunden oder sowas, da habe ich die 28 Stunden abgerechnet. Und so hast du danach wirklich ein gutes Verhältnis zu deinen Kunden, weil die wissen, ja, du haust sie nicht übers Ohr oder du nimmst nicht irgendwelche Unsumme für irgendwas, wo du nachher die Leistung gar nicht bringst. Das kann man dann schon messbar dann dementsprechend auch ja, abrechnen und auch sagen, ja, da und da, das habe ich gemacht und das habe ich nicht gemacht. Da bin ich nicht dazugekommen oder das ist noch dazugekommen, deswegen hat es länger gedauert, da habt ihr noch Änderungen gemacht und das passiert alles in Absprache.
Ja, ich glaube, so die Strategie funktioniert aber auch nur, wenn du selber mit deinem Stundenpreis, den du berechnest, wenn du damit auch zufrieden bist. Also ich glaube, die Strategie kombiniert mit, wir müssen den günstigsten Stundensatz anbieten, damit wir den Auftrag bekommen, führt doch am Ende nur zu mangelnder Qualität, weil einfach die Motivation überhaupt nicht da ist. Und ja, da denkt dann der Endkunde, ah, wunderbar, jetzt habe ich hier günstig eine Dienstleistung eingekauft, aber weiß gar nicht, welche weitreichenden Folgen das mitunter haben kann. weil eben der Dienstleister mit einer ganz anderen Motivation da dran geht, als wenn der weiß, okay, ich werde für mein Empfinden gerecht bezahlt, also mache ich auch das Bestmögliche, was ich halt kann. Ich bringe meine komplette Erfahrung mit ein, um eben dem Kunden genau das Ergebnis oder vielleicht noch ein bisschen mehr zu liefern, wie du eben sagtest. Du hast einen Auftrag für ein Produkt und dir fällt in dem Konstruktionsprozess auf, weil du eben die umliegenden Bauteile mit beachten musst, fällt dir auf, ja, Moment hier, das könnte sein, dass es so nicht funktioniert. Und du hast noch diesen beratenden Charakter obendrauf, den du vorher gar nicht mit angeboten hast.
Ja, genau. Und das ist der Mehrwert, den ein Freelancer letztendlich bieten kann, wenn es ein Guter ist. Es gibt viele Gute, es gibt natürlich auch schwarze Schafe, wie überall in jedem Bereich. Und gerade bei den Freelancer war es jetzt ein paar Jahre lang wirklich so, dass sie wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und dann teilweise auch zu Stundensätze arbeiten. Da frage ich mich, wie die dort wohl leben wollen.
Ja, ja, ich glaube, das ist, ja, daher rührt ja immer so ein bisschen der Punkt, ja, da müssen wir gucken und da ist jetzt ein neuer rausgekommen, der macht den Markt kaputt wegen seinen niedrigen Preisen. Das kennt man ja aus jeder Branche, dass da irgendwer rauskommt, der macht dann irgendwie was für 20 Euro, für was du normal 60 nimmst oder mehr.
Ja.
Ja, der macht den Markt kaputt. Aber da sind wir jetzt wieder, wenn wir den Bogen spannen, bei dem Thema Positionierung. Da kannst du ja aktiv gegensteuern, indem du dich einfach ins bei deinen Kunden ins Gespräch bringst, durch deine LinkedIn-Beiträge, die ja dann wirklich auf deinen Bereich einzahlen, wo du jetzt hier, du hast mal irgendwann einen Beitrag gemacht, wo, glaube ich, ein Gussteil, ich glaube, irgendwie war was am Gussteil kaputt oder so, hat's mal ein Bild mit hochgeladen, meine ich mich mal zu erinnern, wo dann auch was nachkonstruiert wurde noch. Und du fängst halt nicht an, deine Dienstleistung zu pitchen und anzubieten, sondern du berichtest aus deiner täglichen Arbeit raus.
Ja, genau. Ja. Das, was ich mache, das ist ja wichtig letztendlich für meine Kunden, dass die wissen, was ich kann, wo bin ich stark. Ich habe zu Kunden schon gesagt, ja, das und das kann ich nicht, das kann ich nicht mit anbieten. Ja. Ich habe den Auftrag trotzdem bekommen, weil das ehrlich war und nicht irgendwie was erzählt habe, was ich nicht kann, das mache ich ja nicht. Das bringt auch gar nichts, weil das kommt irgendwann dann raus und dann ist niemand mehr zufrieden.
Ja.
Und das ist ja gerade das Schöne bei LinkedIn, wenn du wirklich Beiträge, authentische Beiträge dann bringst, dann kommen auch Rückfragen, dann kommen auch mal die Kommentare dazu, du kommst in den Austausch mit rein. Und man darf aber nur nicht vergessen, LinkedIn ist eine Plattform zum Vernetzen und ich gehe jetzt nicht rein und kriege sofort einen Auftrag. Das funktioniert nicht. Man muss natürlich schon dann auch was dafür tun. Ja. Es hat am Anfang relativ viel Aufwand gekostet, bis man mal so ein bisschen Routine drin hat. Mittlerweile, ja, ich mache in der Regel 1 bis 2 Beiträge in der Woche. Die mache ich meistens, bereite sie dann am Wochenende vor und stelle sie dann unter der Woche ein. Von dem her ist der Aufwand jetzt überschaubar.
Ja.
Was natürlich immer noch wichtig ist, auch bei anderen Leuten dementsprechend zu kommentieren, dementsprechend dann auch was zu machen, weil wenn man nur für sich selber und nicht bei anderen was macht, dann ja, der guckt ja nur nach sich sozusagen.
Genau.
Ist wie im Berufsleben. Wenn man 5 Kollegen hat, mit 4 Kollegen davor, mit denen hat man einen regen Austausch, und mit einem Kollegen, der schafft nur für sich. Ja, mit dem wird man nie ein Bier trinken gehen, mit der anderen schon.
Ja, genau. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Hast du irgendwie einen Tipp an der Hand für diejenigen, die jetzt gerade neu in dem Bereich starten, so was die Themensuche betrifft? Also wie kommst du an die Themen, die du nach draußen kommunizierst?
Ja, das kommt drauf an. Sache, die mich gerade selber beschäftige, Sache, an denen ich gerade arbeite, oder einfach nur mal auch Geschichte, die ich erlebt habe, oder einfach mal Tipps, was jetzt bei meiner Arbeit wichtig ist, zum Beispiel. Auch wenn man jetzt den Post von Naderova war, wo kann man, fällt mir gerade gar nicht mehr ein, aber wo kann ich zum Beispiel unterstützen? Also mit was unterstützen Freelancer? Einfach mal eine Liste aufstellen, mit was der unterstützt, wo er Mehrwert bringt oder sowas. Oder was man bei Gussteile beachten muss. Kann man über alles schreiben und da ist eigentlich die Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt, sofern man natürlich auch da mitreden kann und darüber Bescheid weiß und nicht, dass irgendwas ist, was ich aber mal, ich habe es mal aufgeschnappt, darüber könnte ich schreiben, aber ich habe damit noch nie was zu tun gehabt. Das wird nicht funktionieren.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist für viele gerade am Anfang relativ schwer, weil vielleicht noch ein paar Sachen dabei sind, wo man noch nicht die Erfahrung gesammelt hat. Ist bei mir ja ähnlich. Es gibt viele Leute, die deutlich länger im Marketing dabei sind als ich. Ich mache das jetzt aktiv seit etwas über 2 Jahren und war da im Projektmanagement tätig, habe dann irgendwann gedacht, ach, weißt du was, man muss ja irgendwie auch Content Marketing, klingt ja ganz interessant, habe dann mal eine Weiterbildung gemacht. Und ja, in mir schlummerte immer schon dieses Podcast-Kind, aber habe immer gedacht, nee, das ist eigentlich nur für die Großen. Und habe das immer so vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, ah, nee, und ja, vielleicht irgendwann mal, und wenn ich mal eine genug Reichweite habe, dann starte ich mal damit. Ja, und jetzt mittlerweile, also hier, das hier ist jetzt von meinem Podcast die Folge 101 in der Nummer,
Ja.
oder dann quasi die 102. Ich habe bei Folge 0 angefangen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, was ich alleine durch meinen Podcast schon erlebt habe, mit was für interessanten Menschen ich mich einfach auch austauschen durfte, was ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Also wirklich auch teilweise welche, die riesengroße Profile haben, auch wenn so eine reine Followerzahl jetzt auch nicht wirklich was aussagt. Aber ich finde einfach die Stories dahinter in den Gastfolgen finde ich so interessant, weil jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Wo wir umgekehrt wieder beim Thema Alleinstellungsmerkmal sind, wo ja so viele nachsuchen. Und dabei liegt es bei jedem auf der Hand, weil den Weg, den du jetzt beschritten bist, den ist so wie du niemand anderes gegangen.
Ja, das stimmt. Gut, ich habe natürlich auch schon Beratung genommen, gerade für die Positionierung, wo ich mir dann erst richtig darüber klar geworden bin, auf was, dass ich mich spezialisiere oder wo ich Spezialist dafür bin. Ich habe zwar gewusst, ich mache Gussteile schon immer gern, das liegt mir auch, aber ja, so speziell dann dort darauf hinausgehe, da habe ich auch jemanden dazu braucht. Also ganz alleine funktioniert das auch nicht. Ich kann nicht einfach sagen, so, ich mache das jetzt alleine. Klar funktioniert es beim einen oder anderen, funktioniert es. Je nachdem, wo er auch hin will. Aber das sagen selbst die Leute, die Coachings geben, sie haben selber Coaches, die bei
Klar.
denen sie auch wieder was lernen und wieder einfach weitergeht, weil man muss sich ja weiterentwickeln. Man darf ja nicht stehen bleiben. Ich weiß jetzt zum Beispiel eine Firma, die macht im Herbst so Technologietage. Das ist für mich ein Punkt, da muss ich hin, weil einfach ich da wieder mehr Einblick kriege. Oder Messe. Für mich sind Messe ganz wichtig, weil erstmal Kontakte, zweitens mal ist die günstigste Weiterbildung, die man machen kann. Ich kann auf der Messe so viele Sachen fragen, so sehr, in welche Richtung das was geht, wo gibt es Neuigkeiten. Und da ist nicht einmal so wichtig, dass die Messe 100% passt, sondern man muss einen Schnittpunkt dazu haben und dann funktioniert das. Aber nicht einfach so, ich renne jetzt einfach mal los. Da fallen viele dann auf die Schnauze und wissen nachher gar nicht, wo sie rauskommen. Das wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen.
Ja, wo du beim Thema Messe bist, wo sehen wir uns denn nächstes Jahr?
Nächstes Jahr, also jetzt, ich denke erstmal dieses Jahr. Also dieses Jahr bin ich auf jeden Fall noch auf der Fakuma.
Okay.
Die ist in Friedrichshafen unter. Dann vielleicht auf der AMT in Stuttgart.
Ja.
Sonst weiß ich jetzt gerade noch keine, ob ich nochmal sonst noch auf eine Messe gehe. Dann gehe ich noch, von Sym hat noch Veranstaltungen in München im September. Da werde ich auch sein. Und nächstes Jahr habe ich jetzt noch gar keine Messe auf dem Schirm, wo ich da auf jeden Fall hin will. Was ich auf jeden Fall wieder machen werde, ist auf All About Automation. Da wäre ich auf
Okay.
jeden Fall wieder zumindest zu einer gehe.
Ja, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich bin früher, war ja überwiegend im Vorrichtungs- und Schweißbereich unterwegs und war halt dann logischerweise auf der Schweißen und Schneiden. Ich glaube, Essen war die, wenn mich nicht alles täuscht, Essen oder Hannover. Das muss ich gerade überlegen. Ich verwechsel nämlich immer zwei Messen miteinander. Aber halt überwiegend so in dem Bereich, wo halt so Schweißgeräte vorgestellt wurden, Roboter vorgestellt wurden. Dann hier Trumpf hatte da immer riesengroße Stände aufgebaut. Aber jetzt so die letzten Jahre war ich ja logischerweise durch den Marketingbereich da gar nicht mehr aktiv, aber will eigentlich nächstes Jahr auch gerne nochmal irgendwo hin, wo ich sage, man guckt sich einfach mal die aktuellen Themen an. Vielleicht sogar verknüpft mit, ich nehme mal ein Mikro mit. Und vielleicht erwische ich ja spontan irgendeinen redelustigen Menschen, der Bock hat auf eine spontane Podcast-Folge auf der Messe. Also auch so Sachen mal irgendwie machen. Weil auch da ist halt das Thema, du willst dich ja irgendwie, da laufen so viele Leute rum und im Endeffekt geht es ja nachher darum, dass du erkannt und vor allem wiedererkannt wirst. Und da, ja, muss man halt im Vorfeld überlegen, was mache ich anders als alle anderen, damit ich eben nicht derjenige bin, der die Visitenkarte verteilt hat, die nachher irgendwo im Stapel landet.
Ja, es wird immer so sein. Also Visitenkarte verteilen, da werden ein Großteil, von denen wird man nie wieder was hören, wenn man nicht aktiv darauf zugeht oder wenn nicht wirklich dann einmal zur Zusammenarbeit kommt. Ich habe aber mittlerweile zum Beispiel auf der Euroguss, da kenne ich mittlerweile so viele Firmen und bin da auch gern gesehen, weil ich mich auch mit den Leuten unterhalten kann und dann auch fachlich unterhalten kann, einfach weil ich mittlerweile die Erfahrung habe. Aber gerade auch mit Junge, ich habe öfters mal junge Unerfahrene mitgenommen und dann auch auf die Messe. Und wenn man dann rumläuft und die dann auch ihre Frage stellen und so, dann ist es ein riesen Mehrwert für die, weil man einfach merkt, ja, sie können da richtig Informationen aufsaugen, die man sonst, die bekommt man einfach nicht so dargeboten. Da kann man Schulungen machen oder sonst was. Auf einer Messe bekommt man das komprimiert und sieht auch gleich die richtigen Beispiele dazu. Kann es dann richtig erklären. Da kann man auch mal, da sieht man oft auch zum Beispiel Angusssysteme, was man so an Teilen normalerweise nicht sieht. Da kann man dann auch mal wirklich sagen, ja, das Material fließt da so rein und verteilt sich da, deswegen sind da und da Flussribben dran. Und solche Sachen gehen sonst nicht. Und das ist in jedem Bereich genauso. Wenn ich jetzt sehe, auf der All About Automation und Friedrichshafen wohl war, ich habe da so viele neue Sachen kennengelernt und auch ja, dann Kontakte knüpft, wo ich vielleicht selber mal brauchen kann, beziehungsweise wo vielleicht mal mich brauche. Und das ist eigentlich das Wichtige, weil ich sag mal, wenn ich 100 Visitenkarten verteile, wenn zwei Stück zurückkommen, wo nachher was anfrage, da habe ich schon gewonnen.
Ja, klar. Ja, und ich sag mal so, du hast ja auch, wenn du als reiner Besucher da bist, ohne deinen eigenen Stand, ist der Invest hier relativ gering. Da kann man eher darüber nachdenken, man investiert vielleicht 1 Euro mehr in die Visitenkarte, weil man halt einfach keine Standkosten hat. Und du hast halt wirklich die Möglichkeit, da sehe ich so ein bisschen den Unterschied zu Firmen, die halt da ausstellen. Also, wir hatten ja eben über den einen ehemaligen Kunden von mir gesprochen, also von der Agentur, wo ich angestellt war. Die sind auch zum Beispiel, ich glaube, jedes Mal auf der Euroguss. Also der Name ist mir auch auf jeden Fall aus dem Bezug ein Begriff. Und ja, du bist halt an deinem Stand oder an deinen Stand gefesselt. Seltenst läufst du wirklich mal viel da rum und hast mal die Möglichkeit, auf andere zuzugehen. Und ich glaube, den Faktor, wenn du als Besucher da bist, hast du halt viel größere Möglichkeiten zu sagen, du gehst aktiv in die Netzwerkpflege rein.
Natürlich. Ich meine, ich habe die Euroguss ist, sagen wir, 50% ist sie ausgebucht mit, ich besuche alle Bekannte. Einfach nur, um zu sagen, hallo, mich gibt's noch, was macht ihr gerade, wo seid ihr? Das ist so wichtig. Und dann die anderen 50% sind dann neue Firmensucher, neues Netzwerk erweitern. Ich hatte auch schon Messe, da war es letztendlich so, dass er 90% nur bestehende Lieferanten besucht habe, weil es einfach von der Zeit her sonst gar nicht anders gegangen wäre.
Ja,
weil es dann doch so viele waren.
ist halt auch super einfach. Man ist halt konzentriert alles an einem Ort. Und man, ja, sonst weiß man ja selber, dann fährt man durch ganz Deutschland, teilweise Dachregion oder so, um irgendwie bei jedem mal die Hand zu schütteln. Und so hast du halt irgendwo, ja klar, die Zeit ist natürlich begrenzt. Man kann sich vielleicht nicht so unterhalten, kommunizieren, wie man sich das denkt oder wie man sich das vorgestellt hat. Aber du hast halt wirklich die Möglichkeit, mal mit mehreren Leuten gleichzeitig in ein Gespräch zu gehen.
Ja, genau. Und das macht ja auch den Mehrwert aus, letztendlich von einer Messe. Erstens mal, wenn die Lieferanten zum Beispiel sehen, man kommt wieder, dann wissen sie, sie haben was richtig gemacht. Und da weiß man, okay, ja, ich gehe dann zu den Lieferanten hin, die ich auch weiterempfehlen kann, wo ich auch zu meinen Kunden sagen kann, hau ich her, bei dem und dem kriegst du, der passt zu deinem Produkt. Und solche Sachen, das ist Geben und Nehmen. Ich habe jetzt mit so vielen Kontakte schon auch weitergegeben und da kommt dann natürlich auch positive Rückmeldung. Die sagen dann, ja, schön, dass du unsere Daten weitergegeben hast. Klar wird es nicht jedes Mal ein Auftrag, aber
Ja,
die Daten
vollkommen klar.
weitergeben, sie sind im Gespräch und das ist wichtig.
Ist denn, also vielleicht nochmal, um zurück auf LinkedIn zu kommen, ist das aktuell dein einziger Kanal, den du bespielst, oder hast du da noch irgendwas anderes, wo du sagst, also LinkedIn im digitalen Bereich und die Messe vielleicht im organischen Bereich, das sind aktuell so die Punkte, wo du sagst, damit baust du dein Netzwerk auf und aus.
Ja, genau. Also mir reicht es vollkommen durch das, dass ich jetzt nicht, ich brauche nicht hunderte neue Kunden. Von dem her passt es bei mir. Dann, wenn ich jetzt noch andere Kanäle bespielen würde, das wird natürlich auch viel mehr Zeit fressen. Und da ich Solokämpfer bin und auch Solokämpfer bleiben werde, habe ich nicht so viel Zeit. Und da reicht mir der eine Kanal, den ich bespiele. Und ich habe auch über LinkedIn schon Aufträge bekommen. Also es ist nicht so, dass das nicht funktioniert, sondern das funktioniert schon. Man muss einfach Geduld haben. Und wenn ich da hingehe und sage, so, hallo, ich bin der und der, hast du mal einen Auftrag für mich? Dann zucken die alle mit den Schultern, was will der? Ich muss einfach wissen, so, es ist so wie im normalen Leben. Manchmal dauert es auch eine Weile. Ich hatte mal einen Lieferant, mit dem habe ich auf der Eurus kennengelernt. Mit dem haben wir war immer wieder im Austausch über Jahre. Nach 3 oder 5 Jahren haben wir dann wirklich mal die Teile gehabt, die bei ihm in die Firma reingepasst haben. Das dauert aber manchmal und die Zeit muss man dann auch haben. Und dann hat sich daraus eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Und genau so soll es letztendlich sein. Alles, was ich schnell als Schnellschuss mache, wird meistens nicht funktionieren. Kann auch mal gut gehen, aber in der Regel braucht es ein bisschen zum Aufbau vom Netzwerk, auch vom Vertrauen, dass das alles richtig funktioniert.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Also jetzt gerade den ganz am Ende, weil ich habe selber bei mir gemerkt, als ich mich auf LinkedIn so ein bisschen angefangen habe, da aufzubauen, das war letztes Jahr im Januar ungefähr, habe ich so grob angefangen. Und ja, du wirst ja direkt zugeschüttet mit Nachrichten. Ich meine, das wird bei dir im Postfach wahrscheinlich ähnlich aussehen. Also dir will ja jeder irgendwas verkaufen. Und da versuche ich auch direkt von mir, ich hätte jetzt auch in unserer Kontaktaufnahme auf LinkedIn hätte ich ja auch direkt sagen können, ach ja, und ja, wir brauchst nicht nur ein bisschen Unterstützung im Marketing oder sonst irgendwas. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv eingestellt, aber ich bin der Meinung, wenn es irgendwann über die Chemie passt, dann kommt man entweder zusammen oder ich bin auch derjenige, wie du es gerade eben gesagt hast, mich darf man auch jederzeit fragen nach irgendwas und ich gebe dann auch gerne mal was raus, ohne dass danach direkt eine Rechnung geschrieben wird. Weil im Endeffekt muss halt die Chemie auf beiden Seiten passen. Also es bringt mir
Natürlich.
nichts, wenn ich jetzt mit der Brechstange durch den Sales Navigator renne und dann irgendwie versuche, jeden kalt anzuschreiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich funktioniert die Strategie gut. Ich mache 0,0 Werbung in Form von bezahlter Werbung. Ich mache gar keine Kaltakquise, keine Telefonate, null. Und habe super tolle Kunden. Ich bin gut ausgelastet. Ich habe spannende Projekte, alles irgendwo ein bisschen neu, individuell. Und wie du das eben sagtest, ich habe das gar nicht, aktueller Stand habe ich es gar nicht nötig, in eine Kaltakquise zu gehen oder anzufangen, irgendwelche Leute auf LinkedIn zu nerven.
Ja, das bringt auch nichts, die Leute nerven. Die lehnen dann bloß ab, die sagen dann, na, was willst du? Das ist genauso. Ich habe manche Newsletter abonniert. Einen habe ich nach einer Woche wieder abbestellt, weil da ist jeden Tag irgendwas reinkommen. Und das ist mir einfach zu viel. Ein Newsletter einmal die Woche, okay. Ja, einmal die Woche sage ich, je nachdem, was es selber ist okay. Viele machen es dann einmal im Monat irgendwas, das ist auch okay, aber da war es wirklich so, dass jeden Tag mindestens ein Newsletter komme ist und da bist du bloß nur zugemüllt. Da guckst du, hast du auch gar keine Zeit mehr, da reinzugucken und du willst auch gar nicht mehr. Oder du wirst gleich angeschrieben, ja, kann ich nicht das und das für dich tun? Ja,
Ätzend.
schön, können vielleicht schon, aber bringt mir das jetzt was?
Ja.
Ich brauche im Moment niemand, der zum Beispiel Marketing für mich macht, weil da habe ich einfach zu wenig. Das lohnt
Ja.
sich nicht, da jetzt richtig was aufzubauen und dann eine riesige Marketingstrategie für mich selber aufzubauen. Weil als Einzelkämpfer, was ist da? Ich habe auch kein Produkt, das man vermarkten müsste. Wenn ich ein Produkt hätte, wäre es wieder was anderes. Dann könnte ich sagen, ja, okay, ich brauche da eine Strategie, wie man das wirklich gut an den Mann bringen kann. Dass das auf genug Kanäle gespielt wird und alles. Aber andererseits, wenn ich jetzt Kleinigkeit brauche zum Beispiel, auch fürs Marketing wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo man vielleicht was braucht. Dann wende ich mich natürlich an die, die kommen sind und sich einfach so, mit dem man sich normal unterhalten kann, so wie jetzt wir zwei, wir unterhalten uns jetzt ganz normal und wenn dann nachher was draus wird, dass jemand für den anderen was hat, ja, dann gibt man es weiter. Wenn mich jetzt jemand fragt, wer kann zum Beispiel bei mir beim Marketing helfen, oder dann weiß ich, wen ich empfehlen kann. Und sowas ist viel wichtiger,
Umgekehrt
finde ich.
genauso. Also deswegen habe ich auch bei mir entschieden, mich so auf den Bereich Maschinenbau, Metallbau zu spezialisieren, weil es ja nicht nur darum geht, dass ich jetzt Kunden suche aus Bereichen, wo ich mich auch aus meiner beruflichen Vergangenheit gut mit auskenne, sondern auch einfach, weil ich die untereinander vernetzen will. Bestes Beispiel, ich meine, brauche ich ja kein Geheimnis draus machen, der Bernd Pille, der auch bei mir im Podcast schon war, den hast du bestimmt auf LinkedIn auch schon gesehen.
Bin auch mit ihm vernetzt.
Ja, mit dem bin ich im regen Austausch, betreue die auch jetzt schon seit ja, etwas über einem halben Moment. Kloß im Hals. Betreue den auch schon seit knapp über einem halben Jahr. Also erst ihn alleine in der Positionierung. Und ich habe einen anderen im Netzwerk drin, wo er einen Bedarf hatte. Und dann habe ich die zwei miteinander, hab ich die zwei zusammengebracht. Und die haben dann auch sich gegenseitig oder der Bernd hat dann bei ihm bestellt. Und ja, ist für mich halt. Das zählt für mich auch dabei. Also mir geht es gar nicht primär darum, dass ich jetzt aus jedem Gespräch irgendwie versuche, wie so ein Handtuch den letzten Tropfen auszufringen, sondern auch zu gucken. Jetzt in einem Gespräch hatte einer nach einem, ach, wie hieß die Zertifizierung? Eine Schweißzertifizierung, die
Ja,
Schweißingenieure haben.
ich
Ah,
weiß,
ich
was meinst du.
komm gerade nicht auf den Namen drauf.
Schweißfachingenieur, wahrscheinlich.
Schweißfachingenieur, genau, und da hatte der nach einem Dienstleister gesucht und mir fiel einer ein, den ich im privaten Netzwerk habe, der Schweißingenieur ist, eine eigene Firma hat. Ich habe für den noch nie einen Auftrag abgearbeitet, also ich hätte überhaupt nicht den monetären Sinn oder die monetäre Begründung gehabt, den weiterzuempfehlen, aber ich weiß, dass der gute Arbeit macht und so habe ich halt den Namen ins Spiel gebracht. Und das würde bei mir nicht funktionieren, wenn ich quasi wie so ein Bauchladen oder wie so ein, ich mache das Marketing für alle. Würde einfach nicht funktionieren. Ich werde auch selber irgendwann unglaubwürdig. Und gerade das Thema Maschinenbau, muss ich halt sagen, kommt halt auch bei den Kunden gut an. Eben, wie eingangs erwähnt, die sind oft, ja, ist das Vertrauen nicht mehr so arg groß, wenn du da hinkommst, weil halt einfach schon so viel verbrannte Erde da liegt. Und wenn du dich dann aber mit denen auch mal, keine Ahnung, ich gehe total gerne durch eine Fertigung durch und gucke mir die Prozesse an und schwalge da manchmal in der Nostalgie, wo ich noch, ja, Schmiedemaschinen repariert habe, instand gehalten habe, Drehmaschinen, Hydraulik bearbeitet habe und so, weil ich dann halt einfach das Gefühl habe, das ist nicht nur ein Bereich, wo ich jetzt im Marketing helfen kann, sondern ich kann halt auch in der Fertigung mitsprechen.
Ja,
Zumindest bis zu
genau.
einem gewissen Punkt.
Ja, aber das ist ja genau das, was es ausmacht. Wenn ich in die Gießerei komme und ich sehe, das Erste, was mir auffällt, ist der Geruch. Das ist ein typischer Geruch in der Gießerei. Je nachdem, was ich eben gieße, den hast du sonst nirgends. Und wenn man das erwähnt, da sind viele schon, ach, der war schon öfters in der Gießerei, mit dem kann man sich austauschen. Und wenn man dann auch noch zeigt, man versteht auch von dem, was sie einem erzählen würde, dann hast du noch ein größeres Stein im Brett und da kommst du dann zu viel bessere Lösungen und kriegst dann auch mal einen kleinen Bonus. Das ist einfach Gold wert und das ist ja letztendlich ein Geben und Nehmen. Wenn ich jemand weiterempfehle, weil ich was nicht ableisten kann, dann, weil ich zum Beispiel die Aufgabe für mich zu groß ist oder so, für mich alleine oder zeitlich ich es nicht machen kann und ich gebe es weiter, da tun wir doch keinen Abbruch deswegen.
Nee.
Das ist doch genau das, was man untereinander machen sollte, nämlich untereinander sich die Aufgabe hin und her schiebe sozusagen. Und nicht nur, ja, ich nehme alles und werde dann nachher nicht fertig. Das bringt auch nichts.
Ja, doch Unzufriedenheit auf
Ja.
irgendeiner Stelle. Also dann schafft man dadurch auf jeden Fall. Ja, also ja, ich finde genau das muss ich halt auch sagen. Also da habe ich bisher auch echt Glück gehabt mit meinen Podcast-Gästen, dass sie das alle so selber leben. Diese Geben-Natur. Also ich habe ja auch nichts davon, wenn ich alles hinter Berg halte und sag so, du kriegst jetzt die Informationen, aber nur, wenn der erste Penny geflossen ist. Auch jetzt hier in meinem Newsletter, wo ich dann den Aufruf gemacht habe, dem gehe ich dann halt auch nach. Also die sich jetzt bei mir da eingetragen haben, da gucken wir uns die Themen ganz konkret an und die können alle was mitnehmen. Was die daraus nachher machen, ist denen überlassen. Aber es ist halt einfach ich möchte dadurch überzeugen, dass die Kunden verstehen, der weiß, was er macht. Der hat schon die Erfolge bei den anderen Leuten erzielt. Und bis die irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir die Unterstützung brauchen. Und dann erinnern die sich an den, der mal weitergeholfen hat und nicht an den,
Genau.
der die nervigen Nachrichten in LinkedIn da in den Chat reingepackt hat.
Genau so ist es. Ich habe schon so oft Sachen gehört, ja, der nervt doch bloß, die kommen und will nur. Nee, das darf man nicht so sehr, weil wenn ich mein Wissen weitergebe, dann gebe ich das gern weiter, weil ich weiß, dass selbst in Firmen Wissen von der Ältere zu der Jüngere oft nicht weitergegeben wird oder nicht richtig weitergegeben wird. Und das möchte ich nicht, weil wenn ich dann aufhöre, dann ist das Wissen, was ich mir angesammelt habe, ist weg. Und das will ich verhindern. Deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt ja, Leute in Firmen einfach das weitergeben kann, ohne dass ich jetzt da gleich eine Rechnung stelle oder sowas. Warum soll ich das? Das ist ja meine Arbeit letztendlich, sie zu unterstützen. Ich bin ja dazu da, die Probleme zu lösen, die es gibt. Da gehört aber auch das dazu, dass sie die Erfahrung in dem Bereich Guss zum Beispiel noch nicht haben. Und wenn ich dann was habe, wo ich jemand weiterempfehlen kann, dann empfehle ich den weiter, weil ich das einfach gern mache in dem Fall und es kommt zurück. Ich habe jetzt auch
Ja,
für einen
definitiv.
Kunde, da habe ich jetzt einen Lieferant empfohlen, der hat jetzt auch den Auftrag bekommen und der hat sich da dafür dann natürlich bedankt und im Gegenzug kriege ich jetzt wahrscheinlich von ihm dann einen Auftrag. Letztendlich ist es Geben und Nehmen und man arbeitet zusammen und wir sitzen alle ja im gleichen Boot.
Ja, richtig.
Jeder will arbeiten, jeder will Geld verdienen, aber es geht nur miteinander. Nur miteinander kommen wir auch insgesamt vorwärts.
Also, ich glaube, hier müssen wir zumachen, die Podcast-Folge. Das war ein schöner Abschluss. Also, das sehe ich vollkommen genauso, dass es halt wirklich ein Miteinander ist. Und dieser, ja, natürlich, ich habe viel mit Wettbewerbsgedanken zu tun. Ich meine, klar, wenn ich für einen Kunden eine Suchmaschinenoptimierung mache, dann geht es natürlich darum, was sind die Schwachstellen vom Wettbewerber und wie kann ich die Schwachstellen für meinen Kunden nutzen, dass er dann eben den Sprung nach vorne macht. Aber im
Genau.
Endeffekt, geht es ja nicht um irgendeine Feindseligkeit oder so, sondern einfach nur um eine Positionierung auf den Plattformen, die wir halt bespielen. Was dann daraus wird, ob vielleicht auch die zwei sich dann nachher Platz 1 und 2 in Google aus irgendwelchen Gründen nachher vernetzen und sagen, pass mal auf, wir können einfach gar nicht alles abarbeiten, was wir an Anfragen reinbekommen. Lass uns doch einfach hier so ein Joint Venture oder so daraus machen und das gemeinsam bearbeiten. Da
Ja.
hat ja auch jeder was von.
Natürlich.
Im Endeffekt. Nee. Ich hatte noch eine Abschlussfrage, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was. Ach genau. Heute in einem Jahr, wo siehst du dich?
Eigentlich genau hier. Ich sehe mich genau hier, genau das gleiche mache wie jetzt.
Genau.
Weil das macht mir Spaß. Und was mir Spaß macht, das soll mir treiben.
Ja, definitiv würde ich genauso unterschreiben. Ist bei mir ähnlich. Vielleicht wird das Büro mal irgendwann noch anders gestrichen, ein bisschen größer gestaltet. Ist auch so ein bisschen bei mir aus der Not geboren. Aber ansonsten, so von dem, was ich mache, ist genau das Gleiche.
Ja, weil alles andere macht keinen Sinn für mich. Da fühle ich mich nicht wohl, so fühle ich mich wohl mit dem, was ich jetzt tue. Und ich kann nur jedem raten, das zu machen, was ihm Spaß macht. Und nicht, da kann ich am meisten Geld verdienen, das mache ich jetzt. Da wird man auf Dauer nicht glücklich damit.
Vielleicht noch ein letzter Tipp von dir an die, die sich jetzt neu auf LinkedIn positionieren, gerne auch im Maschinenbau. wenn das Postfach klingelt und die ganzen einem die Dienstleistung anbieten wollen, du hast ja wahrscheinlich schon einen guten Schutzmechanismus für dich selber installiert, hast du irgendeinen Tipp für die Neuen, wenn man wirklich mal eine Auswahl trifft für eine Dienstleistung, wo man Unterstützung braucht, unabhängig davon, ob es Vertrieb, Marketing, Produkte, CAD-Programme, was auch immer ist, worauf würdest du achten im ersten Step?
Ich würde erstmal gucken, was der wirklich anbietet, ob das zu mir passt und dann auch mit dem Gespräch machen. So habe ich es auch gemacht. Ich habe mit mehreren Gespräche gemacht, habe mir nachher den rausgesucht, der für meine Belange jetzt am besten ist, wo am besten zu mir gepasst hat. Ich habe auch mit anderen, wo ich gesprochen habe darüber, habe ich noch Kontakt, weil die einfach für den Zeitpunkt damals nicht die richtige waren. Mhm. Das, weil sie einfach das, was dann einen Schritt später kommt, da sind die dann wieder besser, weil das dann speziell ist. Und das muss man aber abwägen. Und es muss die Chemie stimmen. Ja. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann wird es nie funktionieren.
Ja, definitiv. Ja, in diesem Sinne machen wir einen Sack zu. Hans, an der Stelle erstmal herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, die Stunde. Ich meine, eine halbe Stunde haben wir geplant, ist ein bisschen mehr geworden. Ich sage immer, eine halbe Stunde ungefähr dauert die Folge. Meistens wird es erfahrungsgemäß wird so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. An dich da draußen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Abo dazulassen. Wenn du Kontakt zu Hans aufnehmen willst, findest du in den Shownotes alle Links, die er mir hoffentlich gleich zur Verfügung stellt. Alles, was du über ihn wissen musst und wo du ihn findest. Und ganz speziell nochmal, wenn du im Bereich Gussteile oder Produktion von Gussteilen unterwegs bist, ich glaube, dann ist Hans der richtige Ansprechpartner. Und selbst wenn er dir in dem Fall nicht weiterhelfen kann, wird das Netzwerk es wahrscheinlich dann richten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.